Dietrich Brüggemann hier bei uns auf RBB Kultur zu Gast. Der hat sich einen Namen gemacht als Regisseur und Drehbuchautor, hat unter anderem einen Silbernen Bären bei der Berlinale mal bekommen für das beste Drehbuch eines Filmes, gemeinsam mit seiner Schwester Anna Brüggemann. Für seine unkonventionellen Tatortumsetzung war er für einen Grimme-Preis nominiert. Und womöglich ist ihm der Name Dietrich Brüggemann auch in einem anderen Zusammenhang begegnet. Er war nämlich einer der Initiatoren der Kampagne Alles dicht machen im Jahr 2021. Eine satirische Videoaktion zu den Corona-Maßnahmen, für die die Beteiligten teils heftig kritisiert wurden. Jetzt hat Dietrich Brüggemann seinen ersten Roman veröffentlicht. Materialermüdung heißt er, und mit dem ist er heute bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Brüggemann.
Hallo.
Hallo. Wie ist es? Haben Sie die Nase voll vom Filme machen, oder wie kam es, dass Sie Ihren ersten Roman geschrieben haben?
Ich hätte auf alle Fälle die Nase voll vom Film machen unter Corona-Bedingungen, aber ich wollte sowieso mal Pause machen. Und insofern, der Roman war schon angefangen und die Idee gab's, und dann habe ich ihn halt einfach im Jahr 2019 spielen lassen. Dann geht die Welt unter und Corona findet nicht statt.
Ja, das, na gut, ich will nicht sagen, dass das was für sich hätte, weil der Weltuntergang natürlich das größere Übel ist. Jetzt hatten Sie beim Romanschreiben ja wahrscheinlich eine viel größere Freiheit, als Sie die sonst beim Filmemachen haben. Haben Sie das genossen?
Das habe ich sehr genossen. Man ist beim Film ja immer umstellt von zwei Arten von Beschränkungen. Zum einen das, was man im Film halt irgendwie überhaupt auf die Leinwand bringen kann. Also ich kann jetzt nicht 5 Millionen Komparsen anheuern und was nicht, das weiß man ja. Und aber auch natürlich, Film wird kollektiv erzeugt und ist dadurch einfach sehr vom herrschenden Konsens abhängig, der in Gremien und gerade im deutschen Film extrem Gremien und auch in Häusern wie diesem, RBB, man braucht immer einen Fernsehsender dazu und Förderungen noch und nöcher, und es gibt da gewisse Grenzen.
Apropos Grenzen, ich habe gelesen, dass Ihr ursprünglicher Verleger Ihnen den Vertrag für das Buch gekündigt hatte, nach der Aktion Alles dicht machen und Ihrer Beteiligung daran. War das der Grund dafür, dass dieser Vertrag gekündigt wurde, dass Sie da mitgemacht haben?
Ja, er fand das ganz, ganz schlimm und sah sich nicht in der Lage. Also ich würde sagen, das fällt auf ihn selbst zurück. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich glaube, irgendwann nenne ich auch mal den Namen. Also wenn die Leute dazu stehen, dann sollen sie, die der Meinung sind, dass sie da das Richtige machen, dann sollen sie doch bitte öffentlich dazu stehen. Er wollte das bitte diskret abgewickelt haben, wo ich mich frage, warum? Also wenn du der Meinung bist, dass es richtig ist, dann steh doch öffentlich dafür. Wenn du der Meinung bist, dass du dich dafür schämen musst, dann hast du vielleicht hier nicht das Richtige getan, weil ich glaube, es gibt sowas wie freie Meinungsäußerung und auch Freiheit der Kunst. Und gerade diese ungeheuer hysterische Reaktion auf Alles dicht machen, wenn man sich Videos mal anschaut, kann ich auch mit einem Jahr Abstand nur empfehlen, die sind ganz lustig, dann wird man feststellen, dass diese Reaktion war nicht gerechtfertigt. Und auch ich betrachte das gerade ganz entspannt, weil man sieht ja gerade allenthalben, wie die Leute ins Grübeln kommen und das alles so langsam kippt. Also in UK ist schon vollkommen klar, Lockdowns waren ein Desaster, das steht jetzt in den Times. Und das wird auch hier ankommen.
Ja, viele Leute waren ja auch betroffen, verletzt, haben diese Aktion als mitleidlos, unempathisch, zynisch empfunden, Alles dicht machen. Also die Reaktion gab es ja auch. Die wurde ja,
viele andere haben sie als großartig empfunden. Ich sitze auf 5000 Dankesmails. Also sollte man besser nicht darüber reden, was Leute empfinden, sondern was tatsächlich stattgefunden hat.
Ja. Wollen wir über Ihren Roman reden?
Da wäre ich sehr dafür. Ich habe nicht von Alles dicht machen angefangen.
Dieser Roman, der... Also vielleicht sollten wir auch mal sagen, um Corona geht es nicht. Sie haben schon gesagt, 2019 hat noch nicht stattgefunden. Der Roman beginnt ja mit so einer Paradiesszene. Da ist also ganz wie in der Bibel ein Paar in einem Garten. Die beteiligte Frau, Maya heißt die, isst einen Apfel vom Baum mit verbotenen Früchten. Und das Paar wird aus dem Paradies, hier ein Garten in Brandenburg, rausgeschmissen. Wieso haben Sie das Buch mit so einer biblischen Szene begonnen?
Weil diese alten biblischen Szenen und nicht nur die Bibel, sondern auch die ganzen Mythen und klassischen Sagen und aus in allen Kulturen, Märchen, die enthalten ja irgendwie eine tiefe Wahrheit über die menschliche, die Human Condition, also dass die Gegebenheiten, unter denen der Mensch lebt, in der Natur, in sich selbst. Und das finde ich, das fasziniert jede Generation aufs Neue. Und ich weiß noch, ich stand mal irgendwann, es war im Kunsthistorischen Museum Wien, stand ich vor so einem alten Gemälde, wo Vertreibung aus dem Paradies geschildert wird, also dargestellt. Die Leute hatten aber total zeitgenössische Klamotten an, also Kleider zeitgenössisch aus der Entstehungszeit des Bildes. Sie sahen aus wie Leute aus der Zeit. Da dachte ich mir, gut, wenn ich das Bild heute malen würde, müssten die halt Jeans und T-Shirt tragen, Adam und Eva, aber das machen wir natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? Warum tue ich auch nicht mal in der Literatur so eine Szene in Travestie in heutigen Kleidern stattfinden? Was gibt mir das für meine Erzählung? Ich glaube, es gibt mir was total Interessantes.
Und jetzt spielt ja Gott oder etwas Gottähnliches immer wieder eine Rolle in Ihrem Roman, aber eher ja, würde ich sagen, auf eine spielerische Art, nicht als religiöse Unterfütterung, oder doch?
Nö, also religiöse Unterfütterung im Sinne von, dass ich an irgendwas glauben würde oder dass den Leser zu irgendwas bringen wollte, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja, die Frage ist ja, da wir alles, da wir als Menschen dazu neigen, alles zu personalisieren und Gesichter zu sehen in Bäumen und Büschen und überall, neigen wir natürlich auch so die Welt an sich und wie sie entstanden ist, zu personalisieren und auf eine Gottesvorstellung zurückzuführen. Und das geht auch nicht weg. Also wenn wir uns als Atheisten bezeichnen, wir haben irgendeinen höchsten Wert, ob er abstrakt ist oder ganz konkret. Und diese Gotteserzählungen, die sind so tief in unserer Kultur drin, dass ich das sehr spannend finde, die auch auf ihre Gültigkeit für die heutige Zeit zu befragen oder umgekehrt, die heutige Zeit zu befragen, wo denn da eine Gottesvorstellung drin steckt.
Interessant ist ja, dass die Figur, die die beiden da aus dem Paradies rausschmeißt, also wenn man will, auch Gott, so ein richtiger Unsympath ist, so ein älterer Herr, der Vater des Mannes aus dem Paar. Und ein Griesgraben und wenn man so will, auch eine Art, also das, was man heute oft Querdenker nennt, oder?
Verschwörungstheoretiker. Aber die Presse hat jetzt nachgelegt, das heißt jetzt Verschwörungsideologe. Mhm. Ja, Theoretiker reicht nicht, weil eine Theorie könnte ja wahr sein. Und ist auch durchaus in der Geschichte der Menschheit schon vorgekommen, dass Verschwörungstheorien sich als wahr erwiesen haben. Und so auch in diesem Buch. Es hat mir große Freude gemacht, dass das, was er da behauptet, am Ende mehr oder weniger zutrifft. Das fand ich durchaus sehr, sehr lustig, weil ich liebe auch die dramatische Ironie, wenn das, was man am wenigsten glaubt, am Ende tatsächlich stimmt. Mhm. Und diese Figur ist natürlich nicht sympathisch, aber ich glaube, am Ende ist sie doch sympathisch. Und ich habe auch versucht, alle Figuren so zu schildern, dass sie zumindest von innen heraus verständlich werden. Weil darum geht es ja an der Kunst, also in andere Leute einsteigen.
Wovon dieser Mann spricht, das ist die Materialermüdung, die schon im Titel des Romans steckt und über die reden wir gleich weiter, Dietrich Brüggemann. Eine Materialermüdung, die offensichtlich mindestens den Berliner Fernsehturm zum Umstürzen bringt. Reden wir drüber nach einem Stück aus der St. Paul's Suite von Gustav Holst. Das war der erste Satz aus der St. Paul's Suite von Gustav Holst, gespielt von der English Sinfonia unter Howard Griffiths. Der Regisseur und Drehbuchautor Dietrich Brüggemann ist zu Gast hier auf RBB Kultur mit seinem ersten Roman. Materialermüdung heißt der und man sieht gleich auf dem Umschlag des Romans einen dramatischen Fall von vielleicht auch Materialermüdung, weil da stürzt der Berliner Fernsehturm um und zerbricht im Fallen. Herr Brüggemann, was für eine Art Materialermüdung ist das denn, die da um sich greift, soweit Sie was dazu sagen wollen, denn das geht vielleicht rein in Spoilern.
Ach, ich glaube, bei guten Filmen und Büchern kann man auch ein bisschen spoilern, die halten das aus. Also die Idee war zunächst eigentlich ein Gedankenspiel. Ich bin auch großer Freund des amerikanischen Unterhaltungskinos, mhm, wo dann immer alles zu Bruch geht und so ein Spaß am Weltuntergang herrscht. Und irgendwie dachte ich mir mal, man müsste mal so einen Hollywood-Apokalypse-Film machen, wo die Bedrohung aber nicht irgendwas Riesengroßes von außen ist, ein 30-Kilometer-Asteroid, sondern was sehr Kleines, was überall ist, dass halt die Materie einfach so zerfällt. Das ist natürlich auch eine Horrorvorstellung. Dass man, mhm, auf einmal breche ich mir einen Arm und es gibt keinen Grund dafür. Ich setze mich ins Auto und lande auf dem Asphalt. Und das ist natürlich einfach erstmal ein schönes Gedankenspiel. Aber wenn man es durchspielt, dann hat es natürlich auch metaphorische Anteile, die ich gar nicht so explizit in den Vordergrund schieben wollte, weil ich finde, man ist nicht gut, wenn man die Interpretation vor den Inhalt stellt. Aber man macht sich ja so Gedanken über die Gesellschaft und wie sie so aussieht und was sie so macht. Und dann fand ich ganz spannend, so eine europäische Arthouse-Variante quasi auf einen Hollywood-Apokalypse-Film, eben als Roman im Hier und Jetzt.
Mhm. Und wenn Sie sagen metaphorische Qualität, also das ist auch irgendwo eine soziale Materialermüdung, die Sie da mitschildern?
Durchaus ja. Ich wollte das nie so in den Vordergrund stellen. Ich dachte, das kann der Leser sich selber raussuchen, wenn ich einfach das schildere, was ich in der Welt gerade halt so sehe und für relevant erachte. Also diese Verwerfungen in dem Theaterkollektiv, wo die eine Figur Teil von 5 Leuten ist und dann am Ende rausgemobbt wird, weil ihre beste Freundin halt Migrationshintergrund hat und sie nicht und deswegen einfach leichter zu entfernen ist. Oder auch eine andere Hauptfigur, der eine sehr komplizierte, eigentlich völlig unschuldige Liebesaffäre rutscht, wo er sich aus einem Grund, den ich jetzt hier weglasse, in der falschen Sprache vorstellt und am Ende dann irgendwie als Vergewaltiger beschitstormt wird. Das sind so viele Dinge, die in unserer heutigen Geisteshaltung oder auch in den Kreisen, die sich als kulturelle Elite sozusagen positionieren, gerade am Theater, wo man gewisse Dinge sehr ernst nimmt und dadurch aber auch sehr lustig ist, wenn man das einfach mal schildert.
In dem Teil ist Ihr Roman auch eine Satire, nicht wahr? Auf den Kulturbetrieb oder den Theaterbetrieb?
Ich glaube, es ist gar nicht satirisch zugespitzt. Also ich glaube, all diese Dinge, die da vorkommen, die könnten tatsächlich vorkommen. Also ich halte der Welt einen Spiegel vor, glaube ich, und frage die Welt selbst, ist das Satire? Wenn ja, also wäre es Realsatire sozusagen.
Das vielleicht Wichtigste an Ihrem Roman sollten wir nicht vergessen, denn am Ende ist es doch auch ein großer Liebesroman, oder? Jetzt gar nicht, weil Sie so eine heftige Liebesgeschichte erzählen, aber weil die Liebe in ganz verschiedenen Konstellationen zwischen Menschen sowas wie der Fluchtpunkt des Buches ist, oder?
Ja, es ist ja auch, die Materialermüdung ist ja im letzten Endes geplante Obsoleszenz. Darum geht es ja eigentlich auch vor allem im Buch, nämlich dass die Welt, in der wir uns komplett bewegen, die ja eine Welt aus Zivilisation Artefakten ist, dass die halt alle zerfallen und auf Zerfall und kaputt gehen und irreparablen Entsorgung sozusagen angelegt sind. Also das ist Gegenteil von Nachhaltigkeit. Es ist keine Zykluswirtschaft, in der wir sind. Und natürlich sind unsere Liebesbeziehungen auch so. Wir entsorgen die und dann bitte die nächste, bitte was Neues, immer was Neues. Und das im Kern steht auch schon ein Paar, was sich liebt und dessen Liebe aber so ein bisschen angejahrt ist und zerfällt und was am Ende aber doch im Angesicht des Weltuntergangs dann die Liebe für sich neu erfindet.
Diesen Zusammenhang von zerfallenen Maschinen und ein Paar, das sich wiederfindet, da muss man erstmal drauf kommen. Und darauf ist Dietrich Brüggemann gekommen in seinem Roman Materialermüdung. Im Westend Verlag ist er erschienen mit knapp 500 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.